Vers 1, die Verse 1 bis 16. Und ich lese es in Auszügen nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Sohn Davids, der ein Nachkomme Abrahams war. Abraham wurde der Vater von Isaak. Isaak, der von Jakob, und Jakob, der von Juda und seinen Brüdern. Juda wurde der Vater von Peres und Serach. Die Mutter war seine Schwiegertochter Tamar. Peres wurde der Vater von Hesron und Hesron der von Ram. Salmon, ein Nachfahre Rams, heiratete Rahab, eine ehemalige Hure. Von ihm stammte Boas ab, der Vater Obeds. Die Mutter war Ruth, eine Moabiterin. Von Obed stammte Isai ab, und der wurde der Vater von König David. David war der Vater Salomos, dessen Mutter aber die Frau des Urias. Nach der Zeit der Verbannung des Volkes Israel nach Babylon wurde Salomos Nachfahre Jojachin, der Vater von Shealtiel. Shealtiel, der von Zerubabel, und dessen Nachfahre Eliud, der Vater von Eleazar. Eleazar, der von Matan, Matan, der von Jakob. Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird.
Guten Morgen, schön hier zu sein. Ich heiße Daniel, komme aus der Erlebgemeinde in Landau und darf euch mit hineinnehmen in diesen Text, wo ich sagen würde, das ist jetzt nicht besonders spannend. Manche Namen, ganz viele Namen überhaupt, manche Namen sagen uns was, viele Namen sagen uns auch überhaupt nichts. Was hat uns das zu sagen? Hat uns das überhaupt was zu sagen? Besonders auch, wenn wir jetzt in diese Zeit des Advents reingehen. Damit würde ich gerne erstmal anfangen. Advent. Was ist das für eine Zeit? Was bedeutet dieser Name? So ein bisschen Erinnerung für uns alle. Advent bedeutet Ankunft übersetzt. Wir erinnern uns, das ist so der eine Aspekt, daran, dass Jesus Christus gekommen ist. Das feiern wir an Weihnachten. Der Sohn Gottes, Mensch wurde, auf diese Welt kam, Rettung gebracht hat. Aber Advent ist auch der Start des neuen Kirchenjahres. Damit haben wir Freikirchen jetzt nicht so ganz viel zu tun, aber immerhin, es ist so. Und dieser Start des Kirchenjahres erinnert uns eben auch daran, dass Jesus Christus nicht einmal kam in der Vergangenheit, sondern einmal wiederkommen wird. Also es ist Erinnerung an das erste Kommen und es ist Warten auf das zweite Kommen von Jesus Christus, was wir Christen so bekennen. Warten verbinden wir, also ich rede mal für uns alle, meistens ja irgendwie mit Verzögerung. Ja? Die Ankunft des Zuges verzögert sich um Minuten. Und dann sind es erst 10, dann 20, dann 90 und dann kommt er gar nicht. Soll ja passieren bei der Deutschen Bahn. Aber in Gottes Heilsgeschichte bedeutet Warten eigentlich vielmehr das Abpassen des genau richtigen Moments. Da steht zum Beispiel in Galater 4, Vers 4, oh, da haben wir schon, genau. In Galater 4, Vers 4, als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Als die richtige Zeit gekommen war. Nicht irgendeine Zeit, nicht eine verzögerte Zeit, sondern genau der richtige Zeitpunkt. Und das bedeutet es, wenn wir von Advent sprechen, wenn wir von Warten auf Ankunft sprechen. Es geht um den von Gott perfekt getimten Moment. Warten gehört zu Gottes planungsvollem Wesen und Handeln dazu. Warten ist darum für uns zwar mega herausfordernd, aber nicht nur. Warten hat einen Sinn. Warten ist nicht eine leere Zeit, die man irgendwie überbrücken muss, weil das, worauf man wartet, noch nicht da ist, sondern Warten ist eine Zeit, in der auch etwas geschieht, nämlich die Vorbereitung dafür, was dann am Ende sichtbar werden soll. Ein Blick zurück, Gottes Volk hat lange auf den versprochenen Retter gewartet. Und Gott hat dieses Ereignis der Geburt seines Sohnes immer wieder angekündigt und lange, lange, lange vorbereitet. Und wir umschreiben diese Ankündigung mit dem Begriff Prophetie. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, was diesen Begriff Prophetie mal plastisch oder grafisch verdeutlicht. Der Mensch, der von Gott eine Prophetie bekommen hat, hier dargestellt durch diesen Typen, der da uns den Rücken zukehrt, der sieht eine Landschaft und der sieht bestimmte Gipfel. Und manche Gipfel sind von ihm aus näher und manche Gipfel sind auch weiter weg. Aber er kann an mancher Stelle nicht erkennen, wie viel Platz, wie viele Täler oder wie viele kleinere Gipfel zwischen dem dichten Gipfel, dem nahen Gipfel und dem weit entfernten Gipfel liegen. Das überblickt er nicht. Und so hat Gott manchen Menschen etwas gezeigt für ihre eigene Zeit, eine Botschaft Gottes in die konkrete Zeit hinein, das ist der nahe Gipfel, dann aber auch Botschaften sozusagen in der gleichen Nachricht mit integriert, die weiter weg liegen, die auf etwas hinweisen, was über diese konkrete Zeit, in der die Propheten gerade drin waren, hinausgeht. Prophetie bedeutet also, Gott spricht durch seine Boten in einen bestimmten Moment hinein und diese Botschaft betrifft die Menschen meistens auch in ihrer Zeit, aber diese Botschaft weist über diese Zeit hinaus auf weitreichende Entwicklungen, zum Beispiel auf die geplante Geburt von Jesus Christus. Man nennt das den Doppelsinn biblischer Prophetie. Und heute, habe ich mir sagen lassen, startet ihr eine Reihe, in der ihr euch mit diesen oder manchen dieser Prophetien beschäftigt. Ja, also diesen Botschaften, die in eine aus unserer Sicht weit zurückliegende Zeit hineingesprochen wurden, aber eigentlich auf Christi Geburt hinweisen. Und unser Text, den wir gerade gehört haben, der beinhaltet ganz viel von diesen prophetischen Botschaften, nämlich im Hinblick auf konkrete Einzelpersonen. Das war der Stammbaum von Jesus und das war gang und gäbe in der jüdischen Kultur, dass man immer wieder gefragt hat, ja, wer ist denn dein Vorfahre? Wo kommst du denn her? Was ist deine Geschichte? Wer sind diejenigen, die vor dir waren? Auf wen berufst du dich zurück? So, das finden wir heute in Ansätzen noch so in Adelshäusern. Ja? Da ist der König, wie heißt er gerade? Helft mir mal. Charles, danke. Ich habe Murmeln hören. Ihr seid noch mit mir. König Charles, ja, der führt sozusagen seine Abstammungslinie zurück auf irgendwelche Vorfahren, Könige, Königinnen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist voll wichtig, weil sonst könnte der gar nicht König sein. Ja, der hätte quasi gar keine Legitimation. Und so war es in der jüdischen Kultur eben auch, wenn jemand auftrat und sagt, ich bin wer, ich habe eine Botschaft, ich habe eine Autorität, ich maße mir das an, dann war die erste Frage, wer sind deine Vorfahren? Aus welchem Stall kommst du? Und hier in diesem Stammbaum von Jesus, den hat der Apostel der Evangelist Matthäus ganz bestimmt so zusammengestellt, ganz bewusst so zusammenkomponiert, um zu zeigen, dieser Jesus, von dem ich euch jetzt weiter erzählen möchte in meinem Evangelium, der ist der von Gott verheißene Retter. Und er sagt mit diesem Stammbaum, ich beweise es euch anhand dessen, wer seine Vorfahren sind. Nämlich da sind Menschen dabei, auf denen Gottes Verheißung lag, durch Gottes Prophetie. Wir gucken uns das jetzt mal an. Eine Übersicht. Ich gehe die nicht im Einzelnen durch, nicht erschrecken, ja, aber ihr könnt euch das, ich kann euch, oder ihr könnt dann für alle, die das wissen wollen, die Präsentation haben oder jetzt auch abfotografieren. Diese ganzen Vorfahren von Jesus, die hier genannt werden, sind Vorfahren, auf denen Gottes Verheißung lag. Im Hinblick darauf, dass Jesus, also dass Gott einmal einen, diesen versprochenen Retter bringen wird, der seinem Volk und der Menschheit insgesamt das Heil bringt. Abraham zum Beispiel, der bekommt die Verheißung, in dir, also durch deine Nachfahren werden alle Völker auf der Erde gesegnet werden. Isaak bekommt die gleiche Verheißung. Jakob bekommt die Verheißung, dass aus seiner Familie der Messias, also das ist der Fachbegriff für den versprochenen Retter, kommen wird. Juda ist der, dem zugesagt wird, aus dir, aus deinem Stamm sozusagen, das war einer der 12 Stämme, aus dir wird der versprochene Retter kommen, der König Israels. David bekommt die Verheißung, nicht du brauchst mir ein Haus bauen, sondern ich werde dir ein ewiges Haus bauen. Und von dir her wird dieser ewige König abstammen. Salomo bekommt die gleiche Verheißung. Jechonja oder wie auch immer er heißt, das habe ich gar nicht. Salomo, Zerubabel habe ich hier noch. Ja, da wird gesagt, dass er der Siegelring ist an Gottes Hand. Siegelring, ein starkes Symbol für königliche Hoffnung. Und das waren nicht die direkten Vorfahren, sondern das geht über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg, dass Gott immer wieder gesprochen hat zu diesen Menschen und die Menschen das gar nicht erlebt haben, sondern in dieser Verheißung gelebt haben. Und letztendlich in Jesus sozusagen das alles zusammenkommt. Und Matthäus sagt, das Warten hat sich gelohnt. Nämlich dieser Jesus, der jetzt hier geboren wird, auf ganz unspektakuläre Art und Weise, dieser Jesus ist der verheißene Retter. Ja, dafür hat sich das Warten Gottes doch gelohnt. Und eigentlich könnte man es darauf verwenden oder bewenden lassen. Man könnte jetzt sagen, das ist ja prima. Gott ist ein Gott, der Treue hält. Gott ist ein Gott, der seine Versprechen erfüllt. Gott ist ein Gott, der lange und absichtsvoll plant und dann zu der verheißenen Zeit genau das in Erfüllung gehen lässt, was er verspricht. Man könnte jetzt sagen, genau so dürfen wir auch in Gottes Verheißung leben. Das ist aber vom Text her ein bisschen wenig. Also schon ganz viel, ja. Aber dieser Text beinhaltet Namen, die irgendwie stören, die irritieren. Und das sind Namen von verschiedenen Frauen. Nicht, dass Frauen genannt werden, ist so das Irritierende, sondern dass genau diese Frauen genannt werden, ist das massiv Irritierende. Und das würde ich mir gerne mit euch noch ein bisschen anschauen. Zunächst mal werden hier folgende Frauen genannt. Tamar, Rahab, Ruth, die Frau des Uriah. Aus der Bibel wissen wir, dass sie Bathseba hieß. Und dann Maria, die Mutter von Jesus. Und die Frage ist ja, Matthäus hätte ja andere Frauen wählen können. Frauen wie Sarah oder Rebekka, also so Stammmütter in der Geschichte des Volkes Gottes. Also Frauen, die sozusagen voll die Segenslinie weitergeführt haben. Aber warum nimmt er gerade die Frauen? Besonders die ersten vier, Tamar, Rahab, Ruth, die Frau des Uriah. Matthäus will auf der einen Seite beweisen, in Jesus Christus kommt Gottes Verheißungslinie zusammen. Er ist wirklich der versprochene Retter. Und die zweite Seite der Medaille ist aber, dass Gott seinen Verheißen in ganz seltsamen, ja fast schwierigen Lebensgeschichten, in Wirren von menschlichen Ereignissen, von menschlichen Biografien trotzdem verfolgt und seine Geschichte darin schreibt. Und das zweite ist, Gottes Perspektive schließt eigentlich von Beginn an nicht nur das Volk Gottes ein, sondern hat immer schon eine weltweite Perspektive. Es geht Gott nicht ausschließlich nur um sein Volk, auch wenn Jesus ein Jude war und in das jüdische Volk hineingeboren wird und das Verheißungen waren, die zuerst seinem Volk galten. Aber eigentlich, und das zeigen uns diese Frauen, ist immer schon von Beginn an die ganze Welt gemeint. Wir gucken uns das jetzt auch mal ein bisschen im Detail an, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, machen wir es trotzdem. Irritierende Lebensgeschichten. Tamar zum Beispiel wird da genannt. Sie war die Schwiegertochter von Juda. Und von ihm bekommt sie ein Kind und dieses Kind heißt Peres. Und dieser Peres ist Teil der Verheißungslinie, an deren Ende Jesus steht. Also eigentlich durch ein No-Go-Ding schreibt Gott seine Geschichte weiter. Und die Bibel verschweigt das nicht. Die Bibel glättet sozusagen die Biografien und die Segensgeschichte Gottes an dem Punkt nicht, ganz bewusst nicht. Die zweite Frau, Rahab, eine ehemalige Prostituierte aus Jericho. Schwierige Biografie, könnte man sagen. Eher ungeeignet, um Vorfahren zu sein für den Retter, für den Heiligen, für den menschgewordenen Gott. Das ist so das eine, aber das andere bedeutet auch, Rahab ist keine Angehörige des Volkes Gottes. Sie darf dann nach dem Fall von Jericho im Volk Gottes mit dabei sein, mit dabei leben, wird sozusagen als nicht dazugehörende hineingenommen und gehört dann dazu und wird auch noch Vorfahren von Jesus. Ähnlich bei Ruth, der Moabiterin, Moab, eigentlich ein Feindvolk des Volkes Israel, ist die Schwiegertochter von Naomi oder Naemi und wird dann sozusagen Vorfahren von König David. Die Frau des Uriah, die Bathseba, David, der große König Israels, der Mann Gottes, begeht Ehebruch mit ihr, lässt ihren Mann umbringen im Krieg, heiratet sie. Das erste Kind stirbt, das zweite Kind kommt auf die Welt und dieses zweite Kind ist Salomo. König Salomo, ein Vorfahre von David. Also gelinde gesagt, schwierig für eine Abstammungslinie, die Autorität eines Retters irgendwie stützen soll. Da hätte jeder Biograf gesagt, das müssen wir irgendwie umdeuten. Das können wir so nicht stehen lassen. Da müssen wir irgendwie eine sprachliche Lösung finden, dass das ist ja ein Skandal, wenn das rauskommt. Das untergräbt ja alles, das untergräbt ja den ganzen Anspruch Christi. Aber die Bibel macht das nicht. Ja, und Maria, wenn man das Evangelium nach Matthäus weiterliest, da steht dann so, sie war schwanger, aber nicht von ihrem Verlobten Josef, sondern vom Heiligen Geist. Ist jetzt auch nicht so naheliegend, die Erklärung. Ja, leuchtet jetzt gerade uns westlich wissenschaftlich geprägten Menschen auch nicht so ein, ne? Dass das so, ja, wenn es der Verlobte nicht war, dann, na klar, kann es der Heilige Geist gewesen sein, ne? Schon klar. Aber sie spielt eben die zentrale Rolle in der Erfüllung der Prophezeiung. Also diese zwei Aspekte, auf die zwei würde ich euch gerne nochmal wirklich mit der Nase drauf stoßen. Gottes Plan verfolgt er durch wirklich schwierige und verwirrende und eigentlich katastrophale Lebensgeschichten von Menschen hindurch. Und wenn das im Hinblick auf Jesus schon so war, warum sollten wir dann glauben, dass Jesus mit unseren Schwierigkeiten in unserem Leben nicht auch seinen Plan verfolgen könnte? Haben wir den Eindruck, wir müssten unsere Biografie dann irgendwie glätten? Haben wir den Eindruck, wir wären an irgendeinem Punkt dann irgendwie ungeeignet für ihn? Weil uns ja in unserem Leben dieses oder jenes widerfahren ist? haben wir vielleicht den Eindruck, dass Verheißungen, die wir von Gott einmal empfangen haben, sei es ganz grundsätzliche, Kinder Gottes zu sein, dass er das gute Werk, was er in uns begonnen hat, vollenden wird auf den Tag Christi hin. Also damit ist dieser Tag gemeint, wenn Christus wiederkommt. Dass das, weil jetzt das in unserem Leben passiert ist, uns das widerfahren ist oder wir diese schwierige Entscheidung getroffen haben, dass damit diese Verheißung irgendwie nicht mehr gilt? Also wenn das Wort Gottes eine Autorität hat für unser Leben, dann dürften wir das eigentlich nicht mehr sagen. Weil dann würden wir sagen, ja, im Hinblick auf Jesus war das in Ordnung, dass Gott seinen Plan durch diese schwierigen, katastrophalen Lebensgeschichten hindurch verfolgt hat. Für Jesus hat das ausgereicht sozusagen, für mich reicht das aber nicht. Das wäre schwierig. Das wäre echt schwierig. Deswegen, was immer du an Verheißungen ganz grundsätzlich oder vielleicht individuell von Gott bekommen hast, lass dir von diesem Text her sagen, Gott wird seine Verheißung in deinem Leben erfüllen. Nicht, weil alles glatt gelaufen ist in deinem Leben, sondern trotz dem, was du entschieden hast, trotz dem, was dir widerfahren ist, trotz den wirren und den chaotischen Dingen in deinem Leben, trotz all dem gelten Gottes Verheißungen dir. Und daran solltest du festhalten und dafür lohnt es sich zu warten. Und das andere ist immer, dass Gott eine größere Perspektive hat, als wir oft haben. Eigentlich von Rahab an war deutlich, Gott integriert im Grunde genommen diese gerade Frauen, also die sozusagen in der damaligen Kultur nicht wirklich was gegolten haben, so von der Abstammungslinie her. Man hat immer gefragt, wer ist dein Vater? Oder wer ist deine männliche Linie? Wo sind deine männlichen Vorfahren? Die Mütter waren damals nicht so entscheidend. Das hat sich Gott sei Dank ja heute alles verändert. Aber gerade durch diese Frauen, gerade durch sozusagen kulturell, gesellschaftlich schwache Faktoren, liebt Gott es, seine Geschichte zu bauen und deutlich zu machen, ich habe immer eine größere Perspektive, als ihr glaubt. Ich integriere von Beginn an, schon ganz früh, in meiner Geschichte mit meinem Volk, alle anderen Völker mit hinein, exemplarisch an diesen Frauen. Rahab, Ruth, die Frau Urias, man kann annehmen, dass sie selber wie der Uriah Hethiter war, also auch ein Nicht-Israelit. Und das hat uns auch was zu sagen, dass wir davon ausgehen können, dass Gottes Perspektive immer ein Stückchen größer ist als unsere. Und dass er nie nur das sieht, was wir sehen, nicht nur das für möglich hält, was wir für möglich halten, nicht darauf begrenzt ist, worauf wir begrenzt sind, sondern dass seine Möglichkeiten immer so unendlich viel größer sind als unsere. Und dass besonders dann, wenn wir den Eindruck haben, ja, hier ist jetzt Sackgasse, hier geht's absolut nicht mehr weiter, hier ist jetzt wirklich Ende, dass uns das so vorkommt, aber dass es aus Gottes Perspektive gerade gar nicht so ist. Das sind die zwei Dinge, die ich so ein bisschen aus diesem Wort Gottes für uns heute herausfinde. Und wie Prophetie, es sind Dinge, die uns sozusagen nach rückwärts erinnern, die uns vergegenwärtigen, so ist Gottes Geschichte gelaufen. Aber es weist uns auch voraus im Hinblick auf unsere eigene Geschichte mit Gott. Seine Verheißungen gelten. Die er uns gegeben hat als Einzelne, die er uns als Gemeinde gegeben hat, als Gemeinschaft der Heiligen, als diejenigen, die an diesem Ort, in dieser Zeit, unter diesen Rahmenbedingungen leben, seine Verheißungen gelten. Und wir dürfen uns neu herausfordern lassen, in einer erwartungsvollen Weise zu warten. Das bedeutet Advent. Advent bedeutet nicht warten im Sinne von irgendwie die Zeit totschlagen, damit endlich das geschieht, was wir erhoffen, sondern absichtsvoll warten. Beobachten, was geschieht im Kleinen. Und hoffnungsvoll warten auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Dafür segne uns miteinander und jeden Einzelnen von euch, unser Gott und unser Herr Jesus Christus. Amen.